Ich habe vorhin während dem Lobpreis was mit dem Herrn erlebt, was ich euch gern weitergeben möchte. Und zwar stand ich hier so vor der Gemeinde und manchmal ist es so, wenn ich Lobpreis mache und ich predige, dann bin ich in Gedanken auch schon so ein bisschen mit bei dem Wort und ich versuche einfach, dass wir als Gemeinde in die Gegenwart Gottes mehr hineinkommen. Und auf einmal hatte ich den Eindruck, es geht nicht. Ich habe ein wirklich für euch wichtiges, aber auch ermutigendes, herausforderndes Wort vorbereitet und ich stand hier und hatte den Eindruck, es geht nicht. Und dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Was ist im Moment gerade hier aktuell los? Und dann hat der Herr zu mir gesagt, zu viel Widerstand. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich bin nicht jemand, der schnell etwas von dem preisgibt, was ich ganz persönlich empfinde. Das sind Dinge, wo ich mich sehr, sehr zurückhalte. Also die wenigsten Leute, vielleicht, man sieht es manchmal, aber die wenigsten Leute können wirklich sagen, dass ich ihnen schon mal mein Herz ausgeschüttet hätte, weil ich bin vielleicht nicht der Typ dazu. Ich mache vieles mit Gott und mit meinem Mann aus diesbezüglich. Aber der Heilige Geist hat mir, ich habe gesagt, Herr, was soll ich tun? Ich habe gemerkt, ich kann nicht einfach jetzt mit der Predigt anfangen, so wie ich das normalerweise machen würde. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, red einfach offen, sag einfach ganz ehrlich, was du empfindest. Weil ich glaube, dass euch das helfen wird. Wisst ihr, der Herr hat mir, uns beiden, aber ich erlebe ja mich selber, deswegen sage ich jetzt mir, aber ich weiß, dass Manfred ähnliche Dinge erlebt hat oder auch ähnliche Dinge wahrgenommen hat, hat uns Dinge für die Gemeinde gezeigt, hat uns gezeigt, welche wirklich großartigen Dinge vor uns liegen. Und ich habe auch Dinge gesehen, die hatte der Herr schon letztes Jahr für uns vorbereitet. Und die liegen noch auf der Poststation, auf der himmlischen, die sind noch nicht abgeholt. Wenn ich ganz ehrlich bin, es betrübt mich ganz sehr. Es macht mich extrem traurig, dass ich weiß, da liegen Dinge, da sind Leute, da sind Dinge vorbereitet und niemand holt die ab. Und habe ich gesagt, Herr, was können wir tun? Was muss sich verändern? Was ist das, was die Leute abzieht? Und dann hat mir der Herr gezeigt, ich habe einen Plan mit euch. Ich habe einen Plan mit euch. Aber ich bin nicht der Einzige, der einen Plan hat. Jedes Mal, wenn Gott einen Plan macht, macht der Teufel auch einen Plan. Und sein Plan ist eigentlich nur, alles zu tun, damit der Plan Gottes nicht zustande kommt. Und eine Schlüsselrolle in dem, was die Gemeinde, das biblische Glaubenszentrum in Schaffhausen erreichen wird, besteht darin, was ihr uns als Pastoren entgegenbringt. Das ist ein Schlüssel. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, es geht nicht. Und versteht das richtig, ihr könnt nachher stinksauer sein auf mich und ich sage euch ganz ehrlich, es ist nicht meine Lieblingsbotschaft, es ist nicht das, was ich eigentlich sagen wollte, aber ich glaube, dass ihr das, was ich sagen wollte, nicht empfangen könnt, wenn wir die Dinge, die der Teufel uns immer in unsere Gedanken gibt, nicht anfangen zu durchschauen und wenn wir nicht anfangen, gegen seinen Plan aufzustehen und zu sagen, mit mir nicht mehr Teufel, ich habe mich lang genug berauben lassen und ich rede auch selber aus Erfahrung, ich habe mich jahrelang berauben lassen. Und ich will euch sagen, wie das abläuft. Weil das läuft so diffizil, so auf einer feinen Ebene ab, dass du es manchmal gar nicht merkst. Niemand, bin ich überzeugt, wenn ich euch fragen würde, niemand würde sagen, wir schätzen euch nicht als Pastoren. Niemand würde sagen, wir finden euch blöd oder wir können euch nicht leiden. Das wäre ja offensichtlich. Dann könnte man da ja was machen und sagen, okay, dann sucht euch eine andere Gemeinde oder so. Aber es ist ständig, ihr müsst euch vorstellen, der Teufel ist ständig dran, Zweifel zu säen, Zweifel an unserer Integrität, Zweifel daran, ob wir wirklich berufen sind. Ich rede jetzt von Manfred und mir. Zweifel daran, ob das, was wir predigen, wirklich das Richtige ist. Zweifel daran, ob wir wirklich den Weg gehen, den der Herr will. Und dann der Blick, natürlich, es gibt andere Gemeinden, die machen zum Teil ganz andere Dinge als wir. Ja, und ich rede jetzt mal vom Lobpreis. Ich weiß, es gibt Gemeinden, die singen ganz andere Lieder und sie singen sie wieder und wieder. Und es gibt Gemeinden, die singen englische Lieder. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? 90% der nicht englischen Muttersprachler, die englische Lieder singen, geben ihr ganzes Herzen etwas rein, was sie gar nicht verstehen. Wo sie gar nicht wissen, was singe ich jetzt eigentlich? I will follow you all my life. I will follow you. I will follow you. Ja, was will ich? Lass uns das mal in Deutsch singen. Ich will dir nachfolgen, mein ganzes Leben lang. Ich will dir nachfolgen. Ja, ich weiß, auf Deutsch klingt das nicht so cool. Bin mir dessen völlig bewusst. Let the redeemed say they are redeemed. Let them say so, say so, say so. Wow! Das klingt cool. Let them say so, let them say, say, say so. Und die ganze Versammlung tobt. Aber was hast du denn gesungen? Lass uns das mal auf Deutsch singen. Lass die Erlösten singen. Ich bin erlöst. Sag es, sag es, sag es. Stellt euch mal vor, ich würde mit euch ein Lied singen. Sag, dass du erlöst bist. Sag es, sag es, sag es. Ich würde hier stehen mit der Gitarre. Sag es, sag es. Versteht ihr, was ich meine? Und so kommt der Teufel. Und versteht mich richtig. Das sind wunderbare Lieder. Für die, deren Sprache das ist. Und ich sage das zu einem bestimmten Grund. Ja, es ist nicht jetzt unbedingt ein Unterhaltungsprogramm. Ja, sondern ich sage das mit einem bestimmten Grund. Der Teufel wird immer unsere Augen verführen über den Nachbarzaun. Und er wird immer sagen, guck mal, da ist es viel besser. Da ist es viel schöner. Da ist es viel leckerer. Die machen das viel besser. Und die haben das und da ist das viel cooler. Ich musste dran denken, der hat mich dran erinnert. Ich in Berlin eine Frau, die ich kannte, eine ganz liebe Christin, die hat den Herrn geliebt, war auf der Bibelschule und alles. Und alles, was sie wollte, war ein Mann. Und das ist richtig. Ich sag euch was, ich wollte auch einen Mann. Wollte auch nicht als alte Jungfer irgendwo enden. Aber der Weg mit dem Herrn war, ich gehe über den Herrn, ich jage dem Herrn nach und nicht dem Mann. Und da haben sich unsere Wege ein bisschen getrennt. Ich kannte die Frau sehr gut. Und ihr ganzes Streben und Trachten ihres Herzens war danach, einen Partner zu finden. Und das ist normal, dass das Streben und Trachten so ist, wenn du alleine bist. Ja, und sie ist überall umhergegangen und in andere Gemeinden gegangen und da und dies und jenes. Und ich habe gesagt, Herr, ich will dich an die erste Stelle setzen. Ich will da sein, wo du mich haben möchtest. Ich will das tun, was du möchtest. Und Herr, ich vertraue dir, dass ich nicht zu kurz kommen werde. Dass ich nicht meinen Mann verpassen werde, weil ich an einem bestimmten Sonntag nicht in einer bestimmten Gemeinde war oder das. Oder weil ich nicht jeden Sonntag woanders war. Oder weil der, den du für mich hast, nicht in meiner Gemeinde war oder was weiß ich. Soll ich euch was sagen? Der hat die Mauer in Berlin fallen lassen. Für eine ganze Reihe von Leuten, damit die ihren Partner finden können. Ich kenne so viele Geschichten, wie der Herr Ehepaare zusammenführt. Aber es sind nicht die, die dem Mann nachjagen oder der Frau nachjagen. Es sind nicht die, die den äußeren Dingen nachjagen, die inneren, die geistlichen Dinge erreichen. Und das ist mir auch an der Konferenz aufgefallen. Die Leute haben, du könntest hinschauen, viele von den geistlichen Leitern, Predigern dort, die haben alles, was du dir wünschst, Auto, Flugzeug, alles. Tolle Uhr, tolle, alles, wirklich. Aber wenn du siehst, wie sie leben, in welcher Einfachheit und worüber sie reden mit dem Wort Gottes und wie sie darüber reden, ja, da merkst du, es ist eine Beziehung da zum Wort Gottes. Und was der Heilige Geist mir gezeigt hat, was uns ganz konkret betrifft, ist, und ich glaube, das würde unsere Beziehung nicht nur zu mir oder zu Manfred, sondern auch untereinander extrem verbessern, wenn wir aufhören, einfach so viel immer mit anderen zu vergleichen und über andere zu reden und auszuwerten und zu beurteilen und das Ganze. Und da kommt wieder der Teufel ins Spiel, verbunden mit der Angst, zu kurz zu kommen. Ich glaube, wenn der Herr dich berufen hat, ein Teil des biblischen Glaubenszentrums zu sein, dann ist der beste Weg, dass deine Herzensträume erfüllt werden. Und ich rede jetzt nicht von Gottes Plan für Schaffhausen, sondern ich rede jetzt von deinen konkreten Wünschen in deinem Herzen. Der beste Weg ist, dass du dich ganz reingibst. Dass, wenn der Lobpreis losgeht, egal, ob die Lieder dir gefallen oder nicht, du guckst, ja, Herr, mit den Texten stimme ich überein und du fängst an und sagst, Herr, ich bin da, Halleluja, und ich preise dich und ich danke dir. Du brauchst nicht die äußere Kulisse, jemand, der dich erstmal in Schwung bringt, jemand, der es für dich tut, jemand, der dich animiert, der ein Tänzchen aufführt, dass es dir besser geht, sondern du sagst, Herr, ich bin hier in der Einfachheit, in meiner heute Morgen Zerrüttetheit oder heute bin ich ganz mit dem linken Fuß aufgestanden, aber ich bin hier, Herr, und wenn ich nun schon mal hier bin, dann gebe ich einfach alles. Ich werde nicht einfach so dastehen, wo sind meine Hosentaschen, so, und mal abwarten. Und wir beten dich an, beten dich an, Lamm Gottes auf dem Thron. Sondern ich gebe alles, ich mache meine Augen zu, ich schaue auf den Herrn. Und versteht mich richtig, ich habe niemanden von euch jetzt beobachtet und sage, es war bei dir so. Aber ich sehe einfach, wir sind noch lange nicht an unserer Kapazitätsgrenze angekommen, was die Hingabe zum Herrn betrifft. Ja, und ein weiterer Punkt ist einfach, man nimmt das einfach wahr. Und das ist gut für Prediger, wenn sie andere Prediger predigen hören, weil dann hören sie, dass das anderen auch so geht. Man nimmt das einfach wahr, wenn Leute sehr viel über uns reden. Und das muss nicht nur alles schlecht sein, aber überhaupt, was sie anhatten, wie sie essen, alles machen sie so und wie sahen sie denn da aus und was hatte sie denn da wieder und wie war das und so weiter. Und ihren Fokus auf uns als Menschen richten, auf das Lobpreisteam als Menschen richten. Ah, heute ist Mirjam gar nicht da, ah, der Stefan ist heute da. Na, ob der das so gut macht wie Mirjam, ich weiß ja nicht, ob ich da gleich so mitsinge. Und unseren Fokus nicht auf den Herrn richten, dann werden wir nichts bekommen. Nichts, nichts. Und weißt du was? Du bist der, der nichts bekommt. Und das ist das, wo ich dir sage, was mir am meisten wehtut. Weil ich könnte meine Predigt einfach hier halten. Und wisst ihr, ich bin gesegnet. Ich habe eine wunderbare Zeit in Amerika gehabt. Und ich bin nach Hause gekommen und habe gesehen, meine Kinder hatten eine gute Zeit hier. Das ist nicht so, dass ich irgendwo irgendwelchen Mangel oder irgendwelchen Bedarf habe. Aber ich stehe hier vorne im Lobpreis und ich habe das Gefühl, hier sitzen so viele Leute, die so viel Mangel haben, die so viel innere Bedürfnisse haben und vor allen Dingen, die so sehr glauben, dass sie zu kurz kommen, dass man ihnen was nimmt, dass sie beraubt werden, die aus Pflichtgefühl hier sind. Ich würde am liebsten manchmal sagen, wenn du nur aus Pflichtgefühl hier bist, dann bleib mal einen Sonntag zu Hause. Aber ich sag's nicht. Weil manchmal ist Pflichtgefühl noch besser als gar nicht kommen. Weil wenn man dann einmal nicht gekommen ist, dann ist schnell, ist man den nächsten Sonntag auch nicht mehr. Und dann sagt, oh, jetzt war ich zweimal nicht da, jetzt kann ich nicht mehr kommen. Aber versteht ihr, was ich meine? Es gibt so viel mehr. Und ich kann nicht da oben irgendwas predigen, was es mehr gibt, wenn da unten die Kämpfe stattfinden für die grundlegenden Dinge. Und ich sage es ganz ehrlich, ich spüre in meinem Herzen so eine Traurigkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, ich verstehe, was Jesus gemeint hat oder wie es ihm ging. Es heißt, dass er verschmachtet war, weil er die Herde sah wie eine Herde ohne Hirten. Dass er innerlich bewegt war. Zum Beispiel auch, als der tote Jüngling da vorbeigetragen wurde, so dieser ganze Beerdigungszug. Und er hat all die Leute in ihrer Trauer und in ihrer Not gesehen. Und wisst ihr, so ging es mir heute Morgen ein bisschen. Und ich kann nicht einfach meine Predigt, mein super Predigtkonzept hier abarbeiten und lass euch einfach wieder so gehen. Ein Schlüssel dazu ist, dass wir anfangen, wirklich es ernst zu meinen mit dem Herrn. Und es gibt so einen, wir haben so eine CD, der Manfred hat vor Jahren mal eine CD gekauft, und da ist ein wunderschönes Lied drin. Das ist wie ein Liebeslied zwischen Gott und der Gemeinde, aber nicht so sehr von der Gemeinde an Gott, sondern es ist wie ein Lied über die Beziehung, die Gott und die Gemeinde haben. Und da gibt's eine Stelle, und da heißt es, Du kannst nicht mich lieben, sagt der Herr, ohne sie, meine Gemeinde, zu lieben. Wenn du mich liebst, wirst du immer auch die Gemeinde lieben. If you love me, you will love my church. Ich weiß, jeder von uns ist unvollkommen. Ich weiß meine ganze Unvollkommenheit und Manfreds Unvollkommenheiten. Ich sage, ich weiß mehr über Manfreds Unvollkommenheiten und er weiß mehr über meine Unvollkommenheiten, als ihr jemals nur ahnen könnt. Aber es geht nicht um das. So, es geht darum, dass du anfängst, dich auf Jesus auszurichten, auf sein Wort auszurichten und dass du am Sonntag in die Gemeinde kommst, nicht um in erster Linie zu empfangen, sondern um dich ihm zu geben. Mit einem Grundvertrauen, er wird dafür sorgen, dass du empfängst. Er wird sich kümmern, dass du nicht zu kurz kommst. Er wird dafür sorgen, dass du nicht nur einen, sondern den besten Mann, die beste Frau bekommst. Und wenn es sein muss, bringt er dich hierher in die Gemeinde. Oder er bringt dich dorthin, wo die Person ist, aber du musst nicht irgendwo dem nachjagen und rumgucken und sagen, ja, ist ja niemand da in der Gemeinde. Das ist doch für den Herrn kein Problem. Wisst ihr, was alles nicht da ist und was wir alles hergebracht haben, was der Herr für uns alles hergebracht hat? Wir haben im letzten Jahr hier einen Umbau gemacht, ohne dass das Geld da war vorher. Aber der Herr hat gesagt, fangt an, und während wir angefangen haben und unser Geld woanders investiert haben, hat der Herr das Geld hergebracht. Aber da gibt's immer diesen parallelen Plan. Und der große Kampf findet hier statt und findet hier statt. Und du kannst nicht hier rauslaufen und die ganze Woche über Leute reden, über die Gemeinde reden, Gemeinden miteinander vergleichen, über Pastoren reden, über all das reden und am Sonntag kommen und meinen, du kannst das Wort mit offenem Herzen nehmen und empfangen. Das ist unmöglich. Jeder Vorbehalt, den du unter der Woche und sei es nur am Tisch zu deinem Ehepartner äußerst gegenüber Pastor Manfred, ist ein Stein, der eine Mauer baut zwischen dir und ihm. Jedes Mal, wenn du ihn kritisierst, jedes Mal, wenn du sagst, ja, weißt du, aber, ja, Pastor Manfred, das ist so, das machen wir so trocken und dann erklärt er das vom Griechischen, das brauche ich doch gar nicht. Jedes Mal baust du einen Stein zwischen dir und ihm. Und nicht nur zwischen dir und ihm, sondern zwischen dir und der Salbung, die Gott ihm gegeben hat für dich. Die Dienstsalbung für Pastoren ist für die Gemeinde. Und wenn Gott warten würde, bis Pastoren perfekt sind, bis Menschen perfekt sind, damit er sie als Pastoren nehmen kann, gäbe es keine Pastoren auf der Welt. Und wenn du mich fragen würdest, all die Prediger, die du jetzt dort gesehen hast, zum Teil Leute, die vor Hunderttausenden von Leuten predigen, die evangelistisch tätig sind, die, ich weiß nicht, einige Tausend, einige Zehntausend, einige Hunderttausende Leute zum Herrn gebracht haben, denen gedient haben. Selbst wenn du Reinhard Bonke oder solche großen Evangelisten, die Millionen von Leuten mit dem Evangelium erreichen, hier hinstellen würdest. Ich kann dir sagen, du würdest auf Anhieb irgendwas finden, was dir nicht gefällt. Ja, Reinhard Bonke, der schreit immer so beim Predigen. Ja, weißt du, Kenneth Copeland, der predigt ja so ewig lange, so lange kann ja kein Mensch zuhören. Ja, und du würdest an jedem was finden, an jedem. Und das ist der Plan des Teufels. Das ist der Plan des Teufels, dich abzubringen von dem, was der Herr vorbereitet hat für dich. Aber jetzt möchte ich mal in eine andere Richtung gehen. Jetzt nähern wir uns langsam unserem Predigtthema. Ich bin schon bei der ersten Bibelstelle. Aber ich kann nicht einfach anfangen, ohne euch über diese Dinge aufzuklären. Wir müssen diese Zusammenhänge durchschauen und verstehen, weil wir leben in den letzten Tagen. Ich lese euch nachher vor, in was für Tagen wir leben. Steht alles hier drin. Aber zuerst möchte ich euch einen anderen Vers vorlesen. Epheser 2, Vers 10. Und es ist gut, wenn ihr eine Bibel dabei habt und ihr aufschlagt. Du solltest immer dieses Bibelmaterial in der Hand haben. Da hast du nämlich was, woran du dich festhalten kannst. Ich habe das schon gemacht. Ich bin schon rumgelaufen mit der Bibel und habe gesagt, Herr, das ist dein Wort und ich halte mich jetzt an dem Wort fest. Manchmal ist das ganz gut, wenn man das Material auch vor sich sieht. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist jetzt Schlachter, Elberfelder sagt, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat gute Werke für dich vorbereitet. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott hat gute Werke für dich vorbereitet. So, also nehmen wir jetzt mal an, der Herr hat etwas vorbereitet für dich. Der Herr hat etwas vorbereitet. Der Herr hat gute Werke für dich vorbereitet. Und der Herr redet zu dir und sagt, diese Gemeinde ist dein Platz. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich sehe meinen Platz in einer anderen Gemeinde. Nur du solltest irgendwann einfach dich mal entscheiden. Weil sonst springst du immer hin und her und bist immer am gleichen Punkt und kommst nie vorwärts. Ich möchte aber gerne, dass wir ein Stück vorwärts kommen. Weil vorwärts kommen bedeutet in Richtung Herrlichkeit gehen. Und alles andere so am Rand rumspielen, das bringt nichts. Das ist wie wenn du ins Wasser gehst, so im Sommer und es ist ganz heiß und du willst endlich richtig so untertauchen, das kühle Wasser. Und du bist immer nur mit den Füßen drin. Dann gehst du wieder raus und wieder rein und wieder raus und gehst von der anderen Seite rein. Da drüben ist auch noch ein Teich, da ist noch ein anderes Schwimmbecken. Gehst mal hier, mal dort. Du kommst nie an den Punkt, wo du diese wohlige Befriedigung des Abgekühltseins erleben wirst. Warum? Weil du immer am Rand anfängst und am Rand ist immer erst flach. Und du musst dich vorarbeiten in Richtung Tiefe. Und genauso ist es mit dem Herrn auch. Also wenn der Herr dir zum Beispiel, nehmen wir mal an, hat dir gesagt, das ist dein Platz, das biblische Glaubenszentrum ist dein Platz. So, und dann kommst du hierher, dann heißt das, du bist sein Geschöpf, seine Schöpfung, sein Gebilde. Du bist geschaffen zu guten Werken, die der Herr vorbereitet hat im biblischen Glaubenszentrum. An diesem Ort, hier hat der Herr gute Werke für dich vorbereitet. Und jedes Mal, wenn du nicht zum Gottesdienst kommst und jedes Mal, wenn du woanders hingehst oder dir überlegst, gehe ich wieder woanders in eine andere Gemeinde, jedes Mal besteht die Möglichkeit, dass du etwas von diesen guten Werken verpasst. Und wisst ihr was, alles was ich jetzt sage, es geht überhaupt nicht um mich. Ihr müsst nicht wegen mir oder wegen Manfred hier sitzen. Wir sehen, und ich sehe es in diesem Jahr noch mehr als in anderen Jahren, wir kriegen mehr und mehr und mehr Einladungen von auswärts. Es wird der Tag kommen, da hätten wir möglicherweise überall, jedes Wochenende könnten wir irgendwo anders dienen. Und wenn wir das mehr forciert hätten, wäre das auch schon lange so. Aber das ist nicht der Punkt, weil das nicht das ist, was der Herr machen will. Und wir wollen doch das, was der Herr macht. Weil nur da ist der Segen und die Herrlichkeit und all das, wonach wir so verlangen haben. Wisst ihr, wenn es nach mir ginge, ich wäre jedes Wochenende woanders. Ich wollte nie Pastorenfrau werden. Ich wollte das nie. Aber irgendwann habe ich mal Ja gesagt zu dieser Berufung und habe aufgehört zu hadern. Und manchmal, wenn Dinge nicht gut laufen oder so, sage ich, Herr, du hast gesagt, dass ich diesen Job hier machen soll. Du hast mich hierher gebracht. Es war nicht meine erste Wahl. Dann sagt der Herr, ja, und ich habe die Werke vorbereitet. Und glaub mir, egal wo du was anderes machen würdest, es wäre alles schlechter als das, was du hier machst. Warum? Weil das die Werke sind, die ich vorbereitet habe. Und alles, was ich tun muss, und es sagt der Herr immer wieder, alles, was du tun musst, ist, schau auf mich, schau, was ich vorbereitet habe und mach das. Schau, was ich für dich vorbereitet habe und lauf in dem. Und ich kann euch zum Beispiel eins sagen, ich habe noch nie, und ich war viel in Gemeinden. Ich bin seit 1988 gläubig. Und ich war immer in der Gemeinde und ich war immer in einer Gemeinde. Ich war selten mal, ein einziges Mal, dass ich in einer Stadt in zwei verschiedenen Gemeinden hintereinander war. Ich war da, wo ich war und ich war dort in der Gemeinde. Fertig. So war das. Und ich habe gedacht, woanders sind andere Probleme, aber ohne Probleme gibt es nicht. Also ist egal eigentlich. Wenn ich den Eindruck hatte, das ist meine Gemeinde, bin ich da geblieben. So. Und der Herr hat immer Dinge vorbereitet gehabt für mich. Die waren alle nicht perfekt, die Gemeinden. Aber ich war noch nie in einer Gemeinde, wo es so leicht war mit den Finanzen wie hier. Aber, muss ich jetzt auch sagen, gehört habe ich genau das Gegenteil. Ich habe nie gehört, dass es in der Schweiz viel leichter ist, als Gemeinde mit den Finanzen und in vollzeitlichen Dienst zu kommen. Weil wenn das so wäre, hätten wir viel mehr vollzeitliche Diener Gottes in der Schweiz. Ich sehe aber nicht, dass wir in der Schweiz ganz viel mehr haben als anderswo. Und trotzdem habe ich es noch nie so leicht erlebt, wie die Dinge mit den Finanzen funktionieren. Ich sage euch warum. Weil das die Werke sind, die der Herr vorbereitet hat. Und selbst wenn da mal ein Engpass ist und selbst wenn da mal ein Monat, zwei, drei nicht das reinkommt, was wir ausgeben, dann weiß ich doch, der Herr ist in dem Ganzen drin und irgendwo bereitet er schon das Werk vor, um uns aus der Situation, aus dem wieder rauszuholen. Und er hat es immer getan, über die Jahre, jedes Mal wieder. Warum? Weil das der Ort ist, wo der Herr uns gesetzt hat. Und ich habe dem Herrn immer gesagt, ich habe gesagt, Herr, ich mache alles, aber nie um Geld betteln. Ich werde mich nie vor die Gemeinde stellen und sagen, Leute, wenn ihr nicht gebt, müssen wir morgen die Hütte hier zumachen. Das werde ich nie sagen. Entweder du bezahlst, Herr, du kümmerst dich drum, oder wir lassen es. Und wisst ihr was? Der Herr hat es immer getan. Manchmal muss man ein bisschen Spannung aushalten, und da kommt wieder der Teufel ins Spiel. Manchmal muss man ein bisschen Druck aushalten. Manchmal muss man ein bisschen aushalten, dass nicht alles sofort und nicht alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Was denkt ihr, was hier alles nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe? Aber da muss ich mich korrigieren, in meinem Kopf muss ich meine Pläne korrigieren. Wenn ich merke, es läuft nicht so, muss ich zum Herrn gehen und sagen, Herr, war das dein Plan? Und wenn der Herr sagt, ja, dann sage ich, Herr, sag mir, warum läuft's nicht? Und wenn der Herr sagt, nein, das war nicht mein Plan, dann muss ich sagen, okay, Herr, was war denn eigentlich dein Plan? Und der Herr hat mir schon manchmal gezeigt, weißt du was, das war gar nicht mein Plan. Und dann muss man umkehren, muss sagen, okay, Herr, ich setze mich wieder auf die richtige Bahn. Aber die Werke sind vorbereitet. Ja, schon vor vielen Jahren noch, wann war das? In den Anfangszeiten noch an der Mühlenstraße zum Beispiel, als Monika das erste Mal bei uns in der Gemeinde war, hatte der Herr schon vorbereitet, dass sie hier im Lobpreis stehen wird und singen wird. Schon bevor sie sich bekehrt hat, hatte der Herr das vorbereitet. Aber wenn sie sich nie entschieden hätte, hier in die Gemeinde zu kommen, wenn sie sich nie entschieden hätte, und das ist nicht nur einmal, sondern wenn sie sich nicht vielleicht 10, 20, 50, 100 Mal, ich weiß nicht wie oft, entschieden hätte, wiederzukommen, trotzdem vielleicht Dinge nicht so laufen, wie sie sich vorstellen. Ihr könnt sie gerne fragen, ich habe kein Problem damit. Weil so funktioniert das, es läuft nie so, wie wir es uns vorstellen. Aber sie ist dran geblieben. Und wisst ihr was, ich weiß noch, schon von Anfang an, wo sie da war, habe ich gewusst, dass sie diese Begabung im Lobpreis hat. Und ich habe gewusst, ich bete für sie und irgendwann wird sie das, noch bevor ich sie singen gehört habe, noch bevor ich wusste, dass sie so eine schöne Stimme hat, noch lange vorher. Warum? Weil der Herr mir das gezeigt hat. Warum? Dass ich für sie bete, dass ich im Gebet, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, ich könnte viele Beispiele hier nehmen. Ja, aber ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel von Monika, weil das für euch auch ein Stück sichtbar ist. Nicht jeder Dienst, nicht jeder, der etwas macht in der Gemeinde, ist vielleicht so sichtbar. Ja, und da waren auch viele Hürden zu nehmen. Aber sie ist dran geblieben und sie hat weitergemacht. Und sie hat sich immer wieder entschieden, ich gebe Ihnen noch mal eine Chance. Wir waren nicht immer einer Meinung. Stimmt's, Monika? Darfst du das ganz offen sagen? Das ist normal. Aber sie hat sich immer wieder entschieden, okay, ich gebe ihr noch mal eine Chance. Ich komme wieder. Und sie hätte wahrscheinlich auch mit Recht sicher 100 Gründe gehabt, eingeschnappt zu sein. Ja, und es gab sicher Situationen, wo ich mich völlig falsch verhalten habe. Ja, wo ich auch als Pastor, als Leiter, als die Geistlichere vielleicht, ganz anders hätte reagieren können. Aber ich bin halt auch ein Mensch. Aber sie hat irgendwo auf den Herrn geschaut. Und der Herr hat ihr gesagt, das ist der Ort. Und vielleicht hat die auch ab und zu gesagt, ich werde auch Katharina noch verändern. Hat sie gesagt, Halleluja, ja Herr. Und hat für mich gebetet, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr, so ist, wie das funktioniert. Und wir werden nicht in die Dinge reinkommen, auch als Gemeinde nicht. Wir werden nicht in die Herrlichkeit und in das Strahlen reinkommen, wenn wir uns immer auf dieser Anfangsstufe von Skepsis, auf dieser Anfangsstufe von Zurückhaltung bewegen. Und das war nicht meine Botschaft. Das war nicht wirklich meine Botschaft. Ich möchte gerne da noch ein bisschen mit euch reingehen, weil Paulus hat das an Timotheus geschrieben. 2. Timotheus, Kapitel 4, hat Paulus genau über diese Dinge geschrieben. Die Dinge, die wir jetzt erleben, die aber damals offenbar Timotheus schon erlebt hat. Die also ganz normal sind in einer Gemeinde, die also passieren, denn Timotheus war ja Pastor. Um es mal mit unseren Worten zu sagen. Also 2. Timotheus 4 und ab Vers 1 lese ich. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seiner Erscheinung willen und seines Reiches willen. Paulus sagt also, hör zu, Timotheus, da gibt es noch eine Sache, das ist nicht nur ein Vorschlag oder eine Möglichkeit, die du hast, sondern ich ermahne dich, ich ermutige dich, ich fordere dich heraus, das zu tun. Das ist etwas, was du tun musst. Und wenn du das nicht tust, kann das ganze Ding schiefgehen. Verkündige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Wisst ihr, das ist ein Teil der Aufgabe eines Pastors. Manchmal, zum einen hier vorne natürlich mit dem Wort, auch die ein oder andere Korrektur hervorzunehmen. Und du solltest es lieben. Die Stelle in der Predigt, die dir sagt, wo deine Gefühle sagen, ja, das kann er jetzt nicht einfach so sagen. Wieso sagt er das jetzt einfach so? Oh, nee, das sehe ich ganz anders. Nee, Pastor Manfred, tut mir leid, da bist du irgendwo. Du solltest lernen, diese Stellen zu lieben, weil diese Stellen sind wie ein Navigationssystem, die direkt anzeigen, wo du Punkte hast, die das Wirken Gottes in deinem Leben hindern. Und glaub mir, ich habe jahrelange Erfahrung. Ich habe angefangen, Predigten, die mich stören, Predigten, die ich nicht leiden kann, Predigten, wo Dinge gesagt werden, wo ich sage, nee, so kann man das jetzt aber nicht sagen. Und ich rede jetzt nicht von einem Widerspruch zum Wort Gottes, sondern ich rede jetzt einfach, wo ich merke, nee, weil wenn ich weiterdenke, wenn das stimmt, dann müsste ich so massive Veränderungen vornehmen bei mir, das lassen wir lieber mal. Die Stellen meine ich. Und ich sage euch jedes Mal, wenn ich mich diese Herausforderung gestellt habe und alles, was ich machen musste, war, meine Bereitschaft zu erklären. Und den Rest hat der Herr gemacht. Übrigens das Thema meiner Predigt heute. Wir sind also schon mittendrin. Lass es ihn tun. Er ist der, der das Wollen und das Vollbringen gibt. Du kannst sagen, Herr, ich kann das nicht leiden, wenn Pastor Manfred das sagt. Ich kann das nicht leiden. Ich kann das einfach nicht. Wie kann der das so sagen? Herr, gib mir das Wollen. Herr, ich habe so keine Lust, zum Gebet zu gehen. Gib mir das Wollen, Herr, ich komme so schlecht am Sonntagmorgen aus dem Bett und ich habe so keine Lust, einen Dienst in der Gemeinde zu machen. Der Herr ist der, der das Wollen gibt. Erstmal kannst du zum Herrn gehen und sagen, Herr, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will nicht mal. Aber er gibt das Wollen. Ich habe mir sogar die Stelle rausgesucht, ich gebe euch die auch, denn die ist wichtig. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also wenn du nicht mal willst, wenn du keine Lust hast, hier zu sein, aber du weißt, es ist dein Platz, wenn du weißt, du solltest eigentlich, aber mehr auch nicht, dann fang an, nimm diese Stelle und sag, Herr, schenk mir das Wollen. Herr, öffne meine Augen. Lass es mich sehen. Schenk mir das Wollen. Lass mich sehen, dass ich will. Und der nächste Schritt ist, dass er, ja Herr, ich will ja, aber es klappt nicht. Dann, er ist nicht nur der, das Wollen, sondern auch das Vollbringen gibt. Dann kannst du beten, Herr, zeig mir, wie ich in das Vollbringen reinkomme. Aber begib dich in eine Auseinandersetzung mit ihm, nicht mit anderen Menschen. Rede nicht mit anderen drüber, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht? Mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Oder denke mit dir selber so drüber nach, ja, also so richtige Lust, wenn ich mir dann vorstelle, da hinterm Büchertisch mich dann von den Leuten noch anpöbeln lassen, weil es nicht schnell genug geht und irgendwie nachher stimmt womöglich dann die Kasse nicht und all das. Also, ja, das will ich nicht wirklich. Aber es gibt auch eine andere, es gibt auf alles eine andere Perspektive. Du kannst auch hinterm Büchertisch stehen und sagen, Vater, ich danke dir, dass ich an dieser strategischen Stelle dienen darf. Ich weiß, dass der Teufel mich angreift. Und wie macht er das? Durch Menschen, das ist normal. Aber ich darf an diesem Platz dienen, ich darf das Wort austeilen, ich darf Leuten dienen mit dem Wort. Ich bringe ihnen das Wort, sie kaufen Bücher, sie kaufen CDs und ich diene in dem, dass sie das Wort bekommen. Und ich diene der Gemeinde in dem, dass dadurch Finanzen reinkommen, weil das Wort rausgeht. Und die Gemeinde wird wachsen, weil mehr Wort rausgeht in die Umgebung. Und ich diene auch den Menschen, die vielleicht unfreundlich kommen und mich runterputzen und mich anmeckern und sagen, ja Mensch, ihr geht das nicht schneller und ich will ja nur und kann ich nicht und so und das und ja. Ich diene ihnen, indem ich einfach freundlich bin und ihnen anbiete, ihnen etwas von meiner Freundlichkeit abzugeben. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Aber dann musst du nicht in Urlaub fahren und auf irgendwelche Berge kraxeln, wo dann irgendwelche Lawinen runterbrechen oder von irgendwelchen Felsen runterspringen, in der Hoffnung, dass das Seil dann auch funktioniert oder was weiß ich. Du brauchst dann das Adrenalin nicht mehr, weil du hast deine Adrenalinschübe im Alltag mit dem Herrn. Und wenn du dann wirklich Ferien hast, dann kannst du sagen, so, und jetzt lege ich mich einfach mal nur in den Liegestuhl, genieße die Sonne und dein Leben ist plötzlich nicht mehr langweilig. Warum? Weil du die Herausforderung annimmst. Aber wenn wir nicht die Herausforderung annehmen, in den Werken zu wandeln, und ich komme jetzt gleich zur nächsten Herausforderung, und das war eigentlich meine Predigt, wenn wir die Herausforderung nicht annehmen, dann wird's langweilig und dann sind wir frustriert und dann kommen wir am Sonntag in Gottesdienst. Herr, ich danke dir. Für was eigentlich? Es war doch alles wie immer. Ja, das ist wirklich eine Frage. Hast du etwas, wofür du dem Herrn dankst? Hast du etwas, wo du sagen kannst, Herr, das vielleicht nicht das von vor 3 Jahren. Etwas seit letzten Sonntag, seit gestern. Du solltest jeden Tag Dinge finden, für die du dem Herrn danken kannst. Er hat die Werke vorbereitet. So, also, Timotheus ermahnt. Und manchmal sieht auch so eine Ermahnung so aus. Und dieser Brief, das war ja ein Brief an Timotheus. Der wurde auch, den haben auch andere gelesen, der wurde auch in der Gemeinde vorgelesen. So, Paulus hat Timotheus ermahnt und hat gesagt, mit anderen Worten, verkündige das Wort zu jeder Zeit. Und damit ist auch die Frage beantwortet, ja, wenn man zu dir kommt, kriegt man immer nur eine Bibelstelle. Ja, verkündige das Wort zu jeder Zeit. Warum? Soll ich dir sagen, warum? Weil ich dir nicht helfen kann, weil ich deine Probleme nicht lösen kann, weil ich nicht für dich hingehen kann und den Ärger, den du mit Behörden, mit dem Finanzamt, mit deiner Brieftasche, mit deinen Kollegen oder mit irgendjemandem, mit deinem Ehepartner hast, für dich lösen kann. Und es gibt keine andere Lösung, außer das Wort Gottes, was dir Antworten gibt. Und darum kommst du zu mir und wenn ich ein guter Pastor bin, gebe ich dir etwas vom Wort. Es ist so interessant. Überführe, tadle, ermahne. Überführe, tadle, ermahne. Lies das im Griechischen nach. Du kannst wirklich nicht draus machen. Sag allen, was sie hören wollen. Sei nett zu jedem und lobe sie alle. Das steht wirklich da. Überführe. Hilf ihnen zu erkennen, wo sie auf dem falschen Weg sind, damit sie sich verändern können und den richtigen Weg gehen, weil dort ist die Herrlichkeit. Dort ist das, was du willst. Dort ist die Erfüllung, die Befriedigung für deine Seele, genauso wie für deinen Geist. Aber deine Seele wird nie zufrieden sein, wenn du nicht über Gott gehst. Die ist in einem Moment zufrieden und im nächsten ist es wieder nicht mehr. Ja, und wenn der Kaufrausch vorbei ist und du hast alle deine Sachen gekauft und so weiter, dann hast du genauso wieder die Depression im Haus wie vorher. Oder wenn du fertig bist mit Essen, so, du freust dich aufs Essen und wow, jetzt tue ich mir richtig was Gutes. Ich sage euch, die Zeit geht viel zu schnell vorbei und dann sitzt du da und denkst, ah, der Bauch ist satt, aber ich habe so, es gelustet mich so nach irgendwas. Und das Echte, das Wirkliche, dass deine Seele gesättigt ist, dass du nicht mehr immer das Gefühl hast, ich bin zu kurz gekommen, sondern dass du für andere Dinge tun kannst, dass du dich verschwenden kannst für andere. Das ist nur, wenn du gefüllt bist mit dem Wort. Und es ist das Wort, ich weiß, das ist nicht die Botschaft und es gibt viele Gemeinden, wo das nicht mal gepredigt wird. Es ist nicht die Botschaft, die unsere Gefühle hören wollen, ich weiß es, ist mir völlig bewusst. Bin mir dessen völlig bewusst. Aber unsere Gefühle müssen das hören. Denn wenn wir unseren Gefühlen erlauben, über uns zu herrschen, werden wir am Ende immer stockunglücklich, depressiv oder aggressiv in der Ecke sitzen. Oder eben aggressiv um uns schlagen. Das ist einfach so. Es ist das Wort, was dich zutiefst zufrieden machen kann. Aber was muss passieren? Du musst es aus dieser trockenen Verpackung, musst es dir rausholen und es muss offenbar werden für dich. Du musst erkennen, oh, das redet zu mir. Du musst dich selber finden. Dann kannst du anfangen, dich darüber zu freuen. Dann kannst du anfangen, dann verstehst du, was ich glaube, David war es, gemeint hat, als er geschrieben hat, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ja, dann verstehst du, warum Jeremia gesagt hat, fanden sich Worte von dir, so habe ich sie gegessen und dein Wort ist mir zur Freude und zur Wonne meines Herzens geworden. Aber du kannst es nicht verstehen, solange das für dich ein Buch ist, wo du sagst, ja, nicht schlecht. So, und dann erklärt Paulus, warum Timotheus aufpassen muss, dass der Kurs beibehalten wird, weil alles, was an Ermahnung oder an Überführung in der Gemeinde, auch wenn solche Dinge gepredigt werden, ich kann euch sagen, das wird gepredigt, weil der Heilige Geist sagt, da müssen Kurskorrekturen vorgenommen werden. Wenn ein Schiff auf den Abgrund zusteuert, dann kannst du nicht fröhlich Loblieder singen und Aloha he und dann geht's den Abgrund runter, sondern du musst eine Kurskorrektur vornehmen. Wir müssen Kurskorrekturen vornehmen in unserem persönlichen Leben. Und wisst ihr warum? Weil wir in der Endzeit leben und weil noch nie die Gemeinde und die Kirche so weltlich war wie heute. Noch nie war es so in Ordnung, in der Gemeinde zu sündigen wie heute. Und wisst ihr was? Ich habe das schon lange gedacht und ich war so froh, dass es jetzt an der Ministerskonferenz auch Prediger gab, die über dieses Thema geredet haben, weil ich dachte, Gott sei Dank, nicht nur ich empfinde das so, Gott sei Dank, es ist nicht nur mein Erleben. Nie haben die Leute so wenig Bereitschaft gehabt, in der Gemeinde mitzuarbeiten wie heute. Gemeinde ist Freizeit, das mache ich, wenn ich Lust habe, wenn ich keine Lust habe, lasse ich es. Ist der Herr Freizeit für dich? Oder ist der Herr dein Leben? I will follow you all the days of my life. Ich gebe mich dir hin, Herr. Warum? Und hier schreibt Paulus, denn es, Vers 3 ist das, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und wisst ihr was? Wir leben genau in dieser Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo viele Christen von Gemeinde zu Gemeinde, von Gastsprecher zu Gastsprecher, von Konferenz zu Konferenz springen, immer dorthin, wo jemand etwas sagt, wobei es ihnen wohl ist. Nur es gibt keine Verheißung, die dir sagt, in erster Linie muss es dir mal wohl sein bei allem, was du tust. Nein, es ist andersrum. Wenn du Gottes Willen tust, wird sich das Wohlbefinden über kurz oder lang einstellen. Aber das fühlt sich manchmal gar nicht so an, ist gar nicht so wohl an, im ersten Moment. Und sie werden, Vers 4, ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden, oder eine andere Übersetzung sagt, den Fabeln zuwenden. Möchtest du auch, dass mehr über Engel gepredigt wird bei uns in der Gemeinde? Möchtest du auch, dass wir mehr über Zeichen und Wunder, die irgendwo irgendwie imaginär, über Totenauferweckungen, die passiert sind, wo aber niemand ein klares Zeugnis hat? Wisst ihr, ich rede nur über Totenauferweckung, wenn ich mindestens ein klares Zeugnis habe, wo das verifiziert ist, wo das bewahrheitet ist. Manchmal laufen Leute rum und sagen, oh, das ist der Gastsprecher. Ja, der hat schon so und so viele Tote hat der schon aufgeweckt und so weiter. Reinhard Bonke, von seinem Dienst weiß ich, dass Tote auferweckt worden sind. Woher weiß ich das? Weil ich ein Video gesehen habe von einer Frau, die das bezeugt hat, dass ihr Mann von den Toten auferweckt worden ist. Nicht nur ein Prediger oder hunderte von Christen, die das irgendwo nachreden. Ich erinnere mich immer dran, in 1994 war das. Da gab es es hat auch mal jemand in Berlin damals in der Gemeinde gepredigt, dass er auf der Autobahn gefahren ist und hat einen Anhalter mitgenommen und dieser Anhalter sei eben ein Engel gewesen und der hätte ihm gesagt, in 95 beginnt die Erweckung in Deutschland, in Berlin. Und das wurde gepredigt und alle, yeah, Halleluja! Das Jahr 95 ist jetzt schon fast 15 Jahre vorbei. Und ein Pastor, und das muss ich sagen, das hat mich sehr, das hat mir etwas über geistliches Arbeiten beigebracht. Ein Pastor hat gesagt, ich möchte anfangen rauszufinden, wer war die Person, die dort im Auto, erstmal nur, wer war der Autofahrer, der den Anhalter mitgenommen hat? Und er hat die Person angerufen, die ihm das erzählt hat. Und dann hat die Person gesagt, ja, ich habe das nicht, es ist von der Person. Und dann ist er zurück und weiter und weiter und weiter und weiter. Und einige Wochen später hat er aufgehört, weil es dann irgendwann im Kreis lief. Ja, du hast das doch gesagt. Nee, du hast das doch gesagt. Ich dachte, du hast das. Und wir Christen, wir lassen uns so schnell verführen von ein bisschen Bühnenshow, ein bisschen Licht, ein bisschen Schuschu hier, ja, und Jesus liebt dich. Fakten. In den 80er Jahren oder vielleicht noch ein bisschen früher, aber so in vielen Gemeinden war es auch in den 80er Jahren noch so, bevor so das charismatische Movement, die Bewegung des Geistes, das stundenlange Reden in Sprachen, alles versteht mich richtig, das sind gute Sachen. Ja, aber bevor das so richtig in die Gemeinde reinkam und das so, wie soll man sagen, im deutschsprachigen Raum salonfähig wurde, Da war der Gottesdienst sehr trocken und alle gingen hin und das gehörte dazu. Und man kämpfte sich durch. Ich weiß noch genau, wie ich mich nach meiner Bekehrung, mir hat nämlich niemand gesagt, fang im Neuen Testament an. Ich habe mich durch die ersten Bücher Mose gequält und so weiter. Ich habe mich durch die ganzen Gesetze gequält und so weiter. Und es hat mir nichts geschadet, im Gegenteil. Es hat meine Ausdauer. Ich habe vieles gar nicht verstanden, aber es hat meine Ausdauer. Und dann durch die Propheten, die alle immer gesagt haben, weh dir, und der Herr wird dich zerstören, und der Herr wird Trümmern, alles in Asche und Trümmer legen und so weiter. Und von Rama höre ich Totenklage und was weiß ich alles. All die Sachen, die ich nicht verstanden habe und weswegen ich mich eigentlich nicht bekehrt hatte. Aber ich habe mich durchgearbeitet. Dafür weiß ich jetzt auch, wie die Propheten alle heißen und wo die ungefähr stehen und so weiter. Sind bei mir die Seiten nicht mehr zusammengeklebt in der Bibel. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht so sehr so schnell beeindrucken lassen, nur weil irgendjemand irgendwas erzählt, was toll klingt. Wir dürfen uns nicht zu schnell verführen lassen. Ja, ich weiß, es gibt Gemeinden, da gibt's vielleicht, wie soll ich sagen, besseren Lobpreis oder größere Lobpreisteams, mehr Band und all das. Und das ist auch kein Problem, das finde ich super und die sollen gesegnet sein und alles. Aber wisst ihr, was ihr hier an Lobpreisteam seht, an Leuten seht? Jeder Einzelne, der hier vorne steht, für den haben Manfred und ich unter Tränen gebetet und geglaubt und ihn herbeigerufen, zum Teil ausgerüstet. Ich denke noch an so manchen, der jetzt hier vorne steht, wie sie mal in die Gemeinde kam. Und so mancher, der auf dem Weg, als er hier vorne stand, wieder abgeschwenkt ist. Ja, und nicht bereit war, weiterzugehen. Aber ich weigere mich einfach, hier nur eine gute Bühnenshow zu machen. Und ich weiß, rein von meiner natürlichen Begabung her könnte ich das. Ja, und ein bisschen lassen wir es vielleicht an Weihnachten glitzern und funkeln, weil wir viele Unbekehrte da haben. Und dann machen wir Arrangements und beten, dass es gut klappt und so weiter, ja. Aber das ist nicht der Alltag oder das ist nicht der Sonntag in der Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir die Woche damit verbringen, eine Bühnenshow vorzubereiten, damit Sonntag die Leute beeindruckt sind. Sondern es geht darum, dass wir uns danach ausstrecken, wir als Lobpreisteam zum Beispiel, um wir als Gemeinde unter der Woche heilig zu leben. Uns nicht unsere ganzen kleinen Alltagssünden durchgehen zu lassen, sondern immer wieder umzukehren, damit wir am Sonntag hier die Salbung erleben können. Und uns zu entscheiden am Sonntagmorgen, ich gebe alles. Ich werde heute im Lobpreis so singen, als ging es um mein Leben. Kennt ihr den, High Noon, oder wie ist dieser Film? Wo dieses Lied da auch, spiel mir das Lied vom Tod. Ich bin so schlecht, mir solche Sachen so im Detail zu merken. Diese eine Szene, wo eben der eine drunter steht und der andere oben mit der Schlinge um den Hals und der untere weiß, wenn ich jetzt zur Seite gehe, wenn ich wegbreche, wenn meine Kraft zu Ende ist, dann ist der oben tot. Weil, ich weiß nicht, irgendeiner von diesen Western ist das, der eine oder andere hat es gesehen, ja, Röni nickt, genau. Ja. Und diese, auch wenn ich alles andere vergesse, aber diese Szene, die ist mir so einprägsam. Und jetzt will ich dir das Bild ein bisschen erklären. Da oben in der Schlinge, mit der Schlinge um den Hals, da hängen all die Leute in Schaffhausen und in unserer Umgebung, die noch nicht errettet sind. Und das war eigentlich meine Botschaft heute Morgen. Aber ich musste ein bisschen Anfahrtsweg gehen. All die Leute, die hängen in der Schlinge. Und wenn wir wegbrechen, wenn wir nicht die Kraft haben, unser Fleisch, die Sünde, die Lügen des Teufels zu überwinden und uns auf ihn zu konzentrieren, wenn wir nur damit beschäftigt sind, dass wir denken, wir kommen zu kurz. Wenn wir nicht wissen, der Herr tut alles für uns, der erfüllt sogar unsere Herzenswünsche, dann werden wir irgendwann wegbrechen und dann sind die Leute verloren. Weil nur wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und niemand kommt ins Reich Gottes, ohne dass er Jesus angenommen hat. Und hier geht's noch weiter, Vers 5. Da steht nämlich, was Paulus zu Timotheus sagt. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Das ist dieses. Lass dich nicht so schnell beeindrucken. Nur weil einer erzählt, oh, der hat 300 Tote aufgeweckt. Lass mich mal einen treffen, der das bezeugt. Und versteht mich richtig. Ich bin nicht jemand, der alles kritisch und skeptisch betrachtet. Aber ein bisschen gesunden Menschenverstand. Es gab eine Predigt auch an der Konferenz. Da ging es genau um das. Und ich war so froh. Ich dachte immer, das ist nur bei uns. passiert, aber es ist offensichtlich in Amerika ähnlich, dass viele Gläubige ihr Gehirn ausschalten. Dein Menschenverstand, Gott gab dir Verstand, damit du damit denkst. Was sollst du denken? Die Dinge Gottes, die göttlichen Dinge. Aber du sollst denken und nicht normale, logische Dinge völlig außer Kraft setzen. Nur da, wo sie dem Wort Gottes widersprechen. Aber es gibt einen ganz großen Raum, da kannst du dein Denken benutzen, um mit dem Wort Gottes tiefer und tiefer und tiefer zu gehen und nüchtern zu sein. Und man darf Dinge hinterfragen. Und wisst ihr was? Die beste Frage oder das Beste, wie du eigentlich Dinge hinterfragst, ist, schau dir an, was für Werke folgen jemand nach, der Dinge redet. Und wenn mir einer die ganze Zeit von Totenauferweckung redet und nicht mal seinen Job richtig auf die Reihe kriegt, dann bin ich sehr wenig beeindruckt. Ja, und ich bin auch sehr wenig beeindruckt, wenn Leute viel Bibelwissen haben und ich guck dir den Ehepartner mal an, guck dir die Kinder an. Guck dir die Familie an, guck dir die Integrität an, schau dir an, ist das eine Person, die auch an ihrer Arbeitsstelle akzeptiert ist? Und wenn du gut arbeitest, wirst du überall akzeptiert, auch wenn sie denken, du bist ein christlicher Spinner. Aber die Arbeit, die du leistest, spricht für dich. Ja, und dann werden sie sagen, der ist zwar ein Spinner, aber wenn der betet, ist unsere Firma so gesegnet, lass ihn beten. Ja, und ich habe das mehr als einmal erlebt, dass ohne dass ich etwas verbal evangelisiert habe, Leute gesehen haben, da ist etwas anders. Und das sehen die Leute, wenn du dich voll reingibst. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Und jetzt kommt, hier in der Schlachterübersetzung steht, erdulde die Widrigkeiten. Noch schöner als in der Elberfelder. Da steht nämlich, Moment, ich muss schnell die Stelle suchen. Da steht schlichtweg, ertrage Leid. Halte das ein bisschen aus. Ertrage ein bisschen, dass nicht alle in der Gemeinde perfekt sind. Ertrage ein bisschen, dass du menschliche Seiten an deinen Leitern, an deinen Pastoren siehst. Ertrage ein bisschen oder auch geh ein bisschen durch das unangenehme Gefühl am Sonntagmorgen. Jetzt soll ich ja noch früher kommen, weil ich noch einen Dienst mache oder was weiß ich. Sei bereit, Herausforderungen anzunehmen. Es sollte niemand nur einfach in der Gemeinde sitzen. Jeder, der sagt, ich bin ein Teil des biblischen Glaubenszentrums, sollte auch einen Dienst machen, sich an irgendeiner Stelle einbringen. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt Dienste, die kannst du unter der Woche machen. Es gibt Dienste, die kannst du nach Zeitabsprache machen. Zum Beispiel das Putzteam. Ich weiß, Barbara, die hat verschiedenste Teams. Die einen putzen mal in der Mittagspause, die anderen putzen am Abend, wieder andere am Samstag und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Am Sonntag, es gibt eine Vielfalt von Diensten, wo man mitarbeiten kann, wo man sich reingeben kann. Weil wenn du zu lange nur konsumierst, ich sage dir, es wird dir langweilig werden. Und du wirst irgendwann das Gefühl haben, du wirst irgendwann dich auf die Seite der Kritiker begeben. Irgendwann, du kommst hier rein und am Anfang ist normal, dass man erstmal alles kennenlernt und so weiter. Aber wenn du nicht irgendwann anfängst mitzuarbeiten, dann setzt du dich automatisch auf die Spötterbank, auf die Kritikerbank. Psalm 1, kannst du lesen, was da am Ende rauskommt, wenn du dort sitzt. Und dann fragst du dich, warum bin ich so ungesegnet? Ertrage Leid, ertrage Widrigkeiten und wisse, du bist in guter Gesellschaft. Und das ist auch, was ich an diesen Pastor-Ministerskonferenzen so liebe, wenn sie erzählen, es gibt keinen einzigen, der es einfach nur lässig mit links macht, sondern jeder steht in Herausforderungen. Zum Teil denke ich manchmal auch, danke Herr, dass ich die Herausforderung nicht habe. Jeder steht in Herausforderung. Das ist normal. Das ist das, wie das Leben als Christ ist. Ertrage Leid, erdulde das. Sei bereit, ein bisschen was auszuhalten. Nicht die Krankheit. Die kannst du wegschießen. Aber bestimmte Dinge, dass noch nicht alles so herrlich ist, aber wir arbeiten dran. Und je mehr du die Vision siehst und dahin schaust und darauf dich fokussierst, umso besser wird's laufen. Und umso mehr siehst du auch die anderen Dinge nicht so. Tue das Werk eines Evangelisten. Tue das Werk eines Evangelisten. Sprüche 11, Vers 30 steht, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Und das ist, wozu wir da sind. Wenn du sagst, ja, ich möchte mehr Salbung haben. Viele Leute sagen, ich möchte so gerne mehr Salbung haben. Jesaja 61, und ich nehme extra die Variante aus Jesaja 61, das ist schön ausführlich. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und jetzt ist erklärt, wozu? Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu evangelisieren, rauszugehen auf die Straße, der Dodo die Bude einzurennen. Dodo, wieso gehen wir eigentlich nur einmal im Monat auf die Straße? Lass uns jeden Samstag gehen. Zum Beispiel, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Ja, der Pastor sollte sich mal kümmern um die Person. Sieht der nicht, dass es der nicht gut geht? Nein, der Geist des Herrn ist auf dir. Er hat dich gesandt. Wenn du wahrnimmst, dieser Person geht's nicht gut. Das heißt nicht, dass du die gerade anfängst zu seelsorgern und gerade deine ganzen Weisheiten über sie ausschüttest. Aber mal jemanden in den Arm nehmen. Mal einer Not begegnen. Das kann jeder. Freilassung auszurufen, den Gefangenen. Zu sagen, weißt du, der Herr kann dir da raushelfen, aus den inneren und äußeren Gefängnissen. Der Herr kann dir da raushelfen, Freilassung auszurufen. Aber manchmal auch Freilassung auszurufen, denen, die innerlich gefangen sind. Jemand zu ermutigen, komm, lass doch deine Eltern los. Vergib doch deinem Ehepartner. Ja, das ist schlimm, was er gemacht hat. Aber erlaub nicht, dass dich das weiter bindet und bitter macht, sondern lass es los. Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, das Gnadenjahr auszurufen und so weiter. Und wenn du das tust, in dieser Salbung anfängst, Dinge zu tun, dann wird das passieren, was im Vers 4 steht. Und das ist etwas, was, da muss ich sagen, da geht mein Herz auf, da sage ich, da steht genau, was ich möchte. Sie werden die uralten Trümmerstädte aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Und wisst ihr was? Ein Teil unseres christlichen Erbes liegt seit Generationen verödet da. Zeichen und Wunder zu tun zum Beispiel. Dass die Gemeinde eine verschworene Clique ist, wo die hinzukommen, die den Herrn suchen. Aber die anderen, so wie es in der Apostelgeschichte heißt, die trauten sich nicht. Ja, die trauten sich nicht dahin zu gehen und Unfrieden zu stiften und Zerstörung reinzubringen und blödes Zeug rumzureden. Dass die Gemeinde eine Familie ist, wo es heißt, weißt du was, das ist mein Fleisch und Blut und wir sind alle ein Blut, eines Blutes, weil wir sind alle des Blutes Jesu, wir sind alle Geschwister. Ja, und dann zu sagen, nee, weißt du, das ist meine Schwester am Herrn, mein Bruder am Herrn, es mag sein, du hast ein Problem, kann ich vielleicht euch beiden helfen, das zu klären, aber ich möchte eigentlich nicht negatives Gerede hören und deinen eigenen Mund zu überwachen. Am besten gar nicht über andere reden. Am besten gar nicht über Dinge reden. Am besten einfach stehen lassen, wenn man sieht, oh, hast du gehört, Schwester und Bruder, sowieso, die haben ja richtig Eheprobleme, da tätscht's richtig und so. Nein, lieber sagen, komm, lass uns 5 Minuten beten für die lieben Geschwister, weil der Teufel ist da dran und das werden wir ihm nicht erlauben. Und dann sagst du dem Teufel, Teufel, das sind meine Geschwister, nimm deine Finger weg, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Anstatt uns dran zu weiden, ja, die machen das, der hat ja auch, wo ich bei dem war, der hat ja auch noch solche Pornoheftchen da oder der, ich war bei dem am Internet und wollen wir die Dinge beim Namen nennen? Ich war bei dem am Computer schnell zufällig, weil ich durfte das, ja, und dann klicke ich da ins Internet und die erste Seite, die sich öffnet, vielleicht die letzte, wo er gerade war, oh, na, ich gehe ja nicht auf solche Seiten. Nein, wir haben alle unsere Dreckecken. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und so viel Gnade, wie wir für uns erwarten und uns selber geben. Manchmal auch falsch verstandene Gnade. Aber wir sollten auch bereit sein, die anderen zu geben. Wir sollten bereit sein, den anderen so stehen zu lassen, wo er jetzt steht. Ein bisschen aushalten, wenn er mal noch so ein paar Pubertätswehen hat. Die hatten wir alle. Wir haben alle manchmal Phasen, wo wir rebellisch sind gegen Gott und die Welt. Dann überleg dir einfach, manchmal überleg dir, wie lange ist die andere Person schon gläubig und wie lange bist du vielleicht schon gläubig? Und hier steht übrigens, das finde ich interessant, hier schreibt Paulus, schreibt nicht ein Wort davon, dass man den Leuten, dass man sie lieben muss, dass man ihnen nach dem Mund reden muss, dass man Gucci, Gucci, nett sein, ja, oh, und komm mal her, lieber Bruder, oh. Das ist die Erwartung, die Leute haben. Und soll ich euch was sagen? Ich sage euch jetzt mal eins von den Dingen, die ich in den letzten 2 Jahren ganz intensiv wahrnehme. Und ich könnte die Augen zumachen und auch wenn ich die Stimmen nicht erkennen würde. Leute, die das erste, zweite, dritte Mal da sind, die neu sind, die kommen zu uns oder wenn wir mit denen reden, sagen, wow, bei euch in der Gemeinde ist so eine Liebe und so eine Freundlichkeit. Und die Leute, die schon 2, 3, 5 Jahre da sind und die eigentlich unser Herz kennen sollten und die sein sollten, die Liebe verbreiten, die stehen da. Bruder, bei euch ist viel zu wenig Liebe. Schwester, du bist so deutsch. Und so direkt, das mag ich nicht. Das mögen wir hier nicht. Das ist so lieblos. Kannst du das nicht ein bisschen netter sagen? Geh mal davon aus, es war schon das Netteste, was ich im Moment zustande gebracht habe. Und gestehe mir zu, dass ich auch ein Mensch bin. Und wisst ihr, es tut Pastoren weh im Herzen, wenn sie am Sonntag vor der Gemeinde stehen und sehen, so ein Widerstand, der da ist. Und das ist nicht persönlich, nicht, dass uns jemand nicht leiden kann oder irgendwas, sondern es ist einfach so eine Skepsis, so ein Abwarten, weil man sich vollgestopft hat mit den Erwartungen anderer. Weil man zu sehr geschaut hat, was woanders läuft. Oder, um es mal ganz schnöde zu sagen, weil man zu weltlich orientiert ist. Weil man zu sehr auf Genuss aus ist. Aber wenn du bei Gott auf Genuss aus bist, kommt er nicht. Bei Gott ist das, du kannst es dir sagen, bei Gott ist das, habe ich rausgefunden, ich nenne das für mich Andersrum-System. So erkläre ich das auch unseren Kindern. Bei Gott ist das Andersrum-System. Du gibst dich hin, du gibst alles für ihn und er gibt alles für dich. Der Herr erfüllt deine geheimsten Wünsche. Ich erzähle euch einen der letzten Wünsche, den der Herr mir erfüllt hat. So, jetzt mach ich es mal wie Mose, dass man nämlich seine Schuhe abzieht, weil es heiliger Boden ist. Nein, das. So, jetzt zeige ich euch meinen letzten Wunsch, den der Herr mir erfüllt hat. So. Wisst ihr, wir haben alle unsere kleinen Spleens. Wir haben alle so die Dinge, die wir uns wünschen, wo wir vielleicht nicht mal wissen, ist das jetzt, habe ich überhaupt eine Verheißung? Ist das irgendwas, was der Herr, kann ich das oder? Ja, wir haben das alle. Ja, in unserer Persönlichkeit, das kann ganz unterschiedlich sein. Das kann total verschieden sein. Das sind zum Teil Dinge, die erzählen wir nicht mal anderen, weil wir wissen, die würden sich an den Kopf greifen, das gar nicht verstehen. Ja, das haben wir alle und das ist, was uns als Individuum ausmacht. Und seit 15 Jahren, schon noch länger, man sieht das ja immer so in Filmen, habe ich immer gesagt, ich möchte gerne so ein paar Stiefel haben. Ah, ich möchte, aber ich wusste immer ein paar echte. Nicht so was, nicht jetzt so die irgendwelche billigen Attrappen und die nur so halb so aussehen, sondern richtig so was Echtes. Was ist an einem Stiefel echt? Ich kann es euch sagen. Also, der Absatz muss natürlich so schräg gehen. Hier vorne muss eine anständige Spitze und die muss auch so hoch gehen. Das Leder muss so sein, dass der Stiefel, normale Stiefel fallen um oder fallen zusammen. Das muss so steif sein, dass das steht. Und natürlich auch das alles und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. So. Und nicht, dass ich nicht in Texas war. Ich bin seit 2005 jedes Jahr mindestens einmal, manchmal sogar zweimal in Texas gewesen. Aber ich kann mich auch erinnern, wir haben auch schon ein paar Mal in Schaufenster von so einem Laden geschaut. Aber irgendwie hat es in den Plan nie reingepasst. Außerdem sind die auch nicht ganz billig. Du musst ja auch das finanzielle Hinterland dazu haben und so weiter. Ich habe gesagt, ja, das ist so ein Spleen, den ich habe. Irgendwann kaufe ich mir das noch so. Irgendwann kaufe ich noch solche. So. Und jetzt waren wir also dort und wir hatten ja diesmal einen Pastor, einen anderen befreundeten Pastor eben aus Frankfurt, den Markus Rex mit. Und der Herr hat mir ganz klar gesagt, und das sind so Dinge, ich mache nicht selbst beim Einkaufen, versuche ich, mit dem Herrn drüber zu reden. Weil du kannst durch tausende Geschäfte rennen und da kannst alles geben und du findest es nicht und du gehst mit dem Herrn einmal rein und hast, was du brauchst. Und dann habe ich so gesagt, Herr, was sind deine Pläne so mit unserem Geld? Ich wiederhole es nochmal, ich habe es richtig gesagt. Was sind deine Pläne, Herr, mit meinem Geld, mit unserem Geld in Texas? Oder was wir so machen sollen? Und der Herr hat mir aufs Herz gelegt, dass ich für die Frau von Markus ich hatte so ein bestimmtes Bild, also Kleidung, etwas kaufen sollte. Und zwar etwas, ja, was einfach, bei uns würde man sagen, vielleicht aus ein bisschen einem feineren Laden. So hier, wenn man in Schaffhausen geht, vielleicht vom Deung oder so, oder vom Dux. Einfach ein bisschen, nicht jetzt so C&A, Vögele, H&M oder wie die alle heißen, sondern einfach ein bisschen was für eine Pastorenfrau. im Vorfeld hat der Herr mir das schon gesagt, dann habe ich am Anfang gesagt, kannst du nicht mal den Markus noch schreiben, ich brauche noch die Größe, so in ungefähr und so weiter. Und dann waren wir einkaufen eben in der Mall dort, über 2 Stunden bin ich gelaufen, um etwas zu finden. Und ich sage euch, ich habe so eingekauft, wie ich für mich auch einkaufe. Nichts war mir recht, ich bin so. Deswegen hasse ich einkaufen, weil mir meistens nichts gefällt. Und ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht gehen, ohne dass ich was habe. Ich möchte etwas haben. Und ich bin wirklich alles. Und dann gibt es eben in den Kaufhäusern gibt's oft auch so Designer. Also ich kenne die nicht weit, sind so Mittelklasse-Designer, aber eben so Designer-Abteile, sind wie so kleine Abteile, extra noch in den Kaufhäusern. Und da war ich in so einem, und da habe ich ein Kostüm hängen sehen. Und das fand ich so schön. Es war eine Jacke und ein Rock dazu. Und dann war das so ein bisschen noch mit so einem Oberteil drunter eben, aber nur so zum Vorführen eigentlich. Und dann habe ich gedacht, also ich probiere das mal, weil du musst die Sachen ja probieren, damit du weißt, fällt die Größe groß aus oder kleiner, also und so weiter. Und dann habe ich gewusst, nee, also für mich wäre das nichts, aber für sie, das ist es genau. Und zuerst habe ich habe nicht zuerst auf den Preis geguckt. Und der Preis war ähnlich wie die Stiefel. Und also nicht so. Wenn wir für andere etwas tun, sollten wir nicht kleinlich sein, weder mit der Zeit noch mit dem Geld. Ist für den Herrn überhaupt kein Problem, kommt jemand vorbei und drückt dir Geld in die Hand. Das ist doch überhaupt kein Problem für den Herrn. Der Herr kann dir einen Auftrag geben, wenn du ein Geschäft hast. Vielleicht ist der Grund, warum deine Geschäfte nicht so gut laufen, weil der Grund ist, weil du immer nur an dich denkst und auf dich schaust. So, also während der Manfred noch mit dem Markus unterwegs war und sie haben Einkäufe getätigt, habe ich das eben so. Und dann kam ich freudestrahlend und ich sage, ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Ich war auch etwas aufgeregt. Und dann hat der Markus das, habe ich ihm das eben gegeben und erklärt und so weiter. Reise noch schnell abgemacht. Und dann hat er so angeguckt und hat gesagt, also die Farben sind schon mal super. Das sind eigentlich genau Ilkas Farben. Da dachte ich mal, ja, und dann habe ich gedacht, Herr, und wenn ich das schon, und ich meine, es ist eine Vielfalt, in Amerika ist es viel vielschichtiger, vielfältiger noch als bei uns. Ja. So, und dann war eigentlich die Einkaufszeit schon wieder rum. Ich hatte natürlich keine Stiefel und dann war Sonntag war Gottesdienst und nach dem Gottesdienst haben wir gedacht, wir zeigen dem Markus noch ein bisschen sowas von dem historischen Stadtkern, da gibt's so ein eben dieses Dockyards, diese da war früher mal die größte Viehbörse des Südens oder ist auch noch, heute wird es halt online gemacht, aber das sind alles noch so die alten Häuser und dann reiten da Cowboys rum und ab und zu gibt es auch mal so Schießereien, die sie da inszenieren und zweimal am Tag werden solche Texas Longhorn-Rinder hier so mit 3 Meter Hörner nach der Seite durch die Straßen gejagt und so weiter. Da reiten auch immer irgendwelche Cowboys an dir vorbei und es gibt ein super Steak. Also es gibt mehrere Steakhäuser dort und so. Und also historisch zum Teil wirklich auch 200 Jahre alt oder weiß ich so. Wir waren also dort dann und auf einmal sehe ich da so einen Laden, wo es so Cowboy-Stiefel gibt. Und dann sehe ich, obwohl es Sonntagnachmittag war, der Laden war offen. Und da dachte ich, oh, jetzt gehe ich doch da mal rein. Und dann bin ich da rein und habe die gesehen und eigentlich wusste ich es dann auch gleich. Ja, und ich wusste auch, jetzt ist der Moment, ich konnte mich noch nicht ganz entschließen, wir sind dann erst nochmal rausgegangen. Ich habe gesagt, komm, wir gehen lieber laufen noch ein bisschen und so weiter. Und dann bin ich nochmal zurückgekommen. Aber ich wusste es einfach. Aber es war nicht, dass ich geplant habe, so diesmal kaufe ich mir diese Stiefel. Ich gehe nicht ohne die Stiefel, nein. Sondern ich habe gedacht, wenn es sich ergibt, wäre schön, irgendwann möchte ich gerne mal solche haben. Und wenn du in dieser Weise lernst, mit deinen Wünschen umzugehen, dass du sagen kannst, okay, Herr, ich wünsche es mir ganz sehr, aber wenn ich die Augen zumache und ich müsste mich entscheiden, Cowboy-Stiefel oder deinen Willen tun, ich wüsste immer, was ich tun würde. Ja. Und jetzt, und das ist, was der Heilige Geist mir eigentlich gezeigt hat, das, was ich wirklich wie in einem Bildschirm vor mir gesehen habe. Schließ mal deine Augen und jetzt lass vor deinem inneren Auge das aufstehen, was deine Cowboy-Stiefel sind, das, was du dir am meisten wünschst. Schau das an. Das muss nicht was Materielles sein, es kann auch ein Urlaub sein, das kann ein Ehepartner sein, es kann aber auch etwas ganz Materielles sein, es kann auch einfach ein Koffer mit Geld sein. Irgendetwas, wo du sagst, oh, das, oder etwas, was du tun musst, vielleicht willst du mal Fallschirm springen und sagst, ein einziges Mal, oder was weiß ich, irgendetwas, wo du sagst, davon träum, jetzt schau dir das an. Sieht jeder was? Seht ihr das alle? Und jetzt ein anderes Bild. Jetzt schau dir die Menschen an, und jeder von uns hat Menschen, die der Herr dir gegeben hat, wo du weißt, die brauchen Jesus. Es gibt Menschen, die sind sowas von verloren, das kannst du auf der Stirn sehen, dass die verloren sind. Das sieht vielleicht niemand anders, aber du siehst es. Das kann deine Familie sein. Das können deine eigenen Kinder sein. Das können deine Eltern sein. Das können deine Arbeitskollegen sein. Das können aber auch einfach ein Bild sein. Du gehst, was weiß ich, am Sonntagnachmittag zum Beispiel, an einem trüben November-Sonntagnachmittag oder an einem Adventssonntag-Nachmittag um 5 durch Schaffhausen. Da siehst du nämlich die Leute, die nicht wirklich ein schönes Zuhause haben, die eigentlich, aber eigentlich ist es jeder so. Und jetzt mach die Augen zu und schau die Leute an. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, jeder Einzelne, und das musst du nicht laut tun, aber jeder Einzelne, du musst eine Entscheidung treffen. Du hast zwei Bilder, du hast das Bild, was dein Herzenswunsch ist. Und du hast das Bild, was Gottes Herzenswunsch ist, nämlich die Verlorenen. Und du hast nur ein Herz. Und du kannst nicht für beide Dinge gleichzeitig brennen. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Und du weißt, wenn du dich dafür entscheidest, für die Verlorenen, dann kann es passieren, dass dein Wunsch in weite Ferne rückt. Dann kann es passieren, uns wird ja auch niemand Danke sagen, dann wirst du Leid ertragen müssen, Widrigkeiten, Herausforderungen. Und es ist nicht der leichte Weg. Aber irgendwo auf diesem Weg wird der Herr auch die andere Seite, das andere Bild dazugeben. Aber du musst deine Augen wegnehmen von dem. Oder du entscheidest dich, und ich glaube, dass zu viele Christen das machen. Und ich sage das ohne Verdammnis. Und das ist auch etwas, wo man immer wieder reinrutschen kann, dass man anfängt, das anzuschauen, dass man nur auf das schaut, was man eigentlich gerne möchte. Aber ich möchte doch so gerne endlich heiraten. Ich möchte so gerne dieses oder jenes machen. Dieser Urlaub, seit Jahren träume ich davon. Seit Jahren träume ich von dieser oder jener Armbanduhr. Ich habe noch nie echten Schmuck aus Gold gehabt. Ich träume so davon. Oder was auch immer deine Wünsche sind, sind alles nur Beispiele. Und diesen Wunsch, wenn du dem weiter nachjagst, das kannst du auch tun, und viele leben so. Aber mal ganz ehrlich, wie viele von den Leuten, die Wünschen nachjagen, haben die jemals erreicht und waren dann zufrieden? Entweder haben sie es erreicht, aber dann waren sie auch nur für einen Moment zufrieden und es ging weiter. Und ich glaube, dass wir diesen Trick oder dieses System des Teufels durchschauen müssen. Dass, wenn wir unseren Wünschen nachjagen, wir manche vielleicht erreichen, aber viele nie erreichen werden. Aber wenn wir seinem Plan nachjagen und wenn wir bereit sind, die unangenehmen Dinge zu machen, einfach wieder Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst zu gehen, jeden Sonntag da zu sein und Mittwoch zum Gebet und nicht, oh Pastor, mir geht's nicht gut, bete mal für mich, sondern ich bin da und jetzt bete nur für die anderen, weil ich weiß, irgendwo sind die Engel schon dran an meinen Sachen. Irgendwo holen die schon meine Cowboy-Stiefel vor. Irgendwo sind die schon vorbereitet und warten auf mich. Und das ist eine echte Entscheidung, und die trifft man nicht nur einmal. Eigentlich ist das die Entscheidung, die du jeden Tag wieder treffen musst. Wenn ich das jetzt mal mit Jesu Worten sage, dann heißt das, wer mir nachfolgen will, der nehme täglich sein Kreuz auf sich. Täglich schaust du auf den Herrn, auf das, was er vorhat, auf das, was er will. Und täglich, er verleugnet sich selbst, täglich verleugnest du deine eigenen Wünsche. Nicht in dem Sinn, dass du sagst, ja, ich wünsche mir gar nichts, sondern in dem Sinn, dass du sagst, Herr, es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Und ich wäre auch glücklich und zufrieden nach Hause gekommen wie die anderen Jahre, wenn ich keine gehabt hätte. Aber es ist ein Beispiel, wo ich in dem Laden stand und die anhab. Und die fassen sich extrem hart an. Und man hat irgendwie das Gefühl, oh nein, man kann fast schon die Blasen sehen. Also manche Leute, die wissen, von was ich rede, ja. Und dann habe ich die angezogen, und die haben mir immer gesagt, die wären ganz schnell weich. Ich bin einen Tag damit gelaufen und die sind wie extrem bequem. Du könntest den ganzen Tag damit laufen. Ist ein bisschen anderes Gefühl, wenn man immer so hochrutscht, hinten an der Ferse. Ist ein bisschen anderes Laufgefühl, deswegen laufen die Cowboys immer so. Ja, man läuft anders. Ne? So. All diese Dinge. In dem Moment, und der Herr hat gesagt, das ist für dich. Und dann habe ich gedacht, aber Herr, du hast schon gesehen, was die kosten. Ja, drauf sagt er, ja und? Ja und? Wenn du dann zum Herrn kommst und sagst, Herr, aber du weißt schon, gell, ich will nicht irgendeinen Mann, ich will einen besonderen Mann. Und Herr, Regula, das ist, ich guck dich an und da, ich will nicht irgendeinen, ich will einen besonderen, sagt der Herr. Na und? Weiß ich doch. Hab ich doch. Und das, da, wenn du das den Herrn sagen hören kannst, wenn du hören kannst, wenn diese Stimme, ja, du kommst immer zu kurz, alle anderen heiraten um mich rum und ich nicht, die Freundin geheiratet, die wisst ja, wie viele Hochzeiten ich war, bevor ich geheiratet habe. Wenn du die Stimme zum Schweigen bringen kannst, wenn du hören kannst, wie der Herr sagt, ja, weiß ich doch. Und er wird kommen, ich sag's dir. Und weißt du, was du sagen wirst? Wow.